Talk mit Tees.
Oh Gott, kann ich schon wieder über eine Großmutter schreiben? Ja. Dann denke ich, ja klar, ich könnte noch 100 Bücher und die sind alle so unterschiedlich. Also ich habe Teile der Pandemie nicht mitgekriegt, weil ich Matheübungsblätter hatte. Es gibt, was ich noch lustiger finde, es gibt unterschiedliche Arten von Unendlichkeiten. Also es gibt größere und kleinere Unendlichkeiten, die kann man einfach vergleichen.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich freue mich immer, mit meinen Gästen die ganzen Facetten unseres Lebens zu entdecken. Und durch meinen Gast in dieser Folge, Alina Bronski, habe ich erfahren, wie spannend eigentlich Mathematik sein kann. Und sie ist keine Mathematikerin. Nein, sie ist eine der beliebtesten Schriftstellerinnen in Deutschland, Bestsellerautorin. Sie kam mit erst 13 Jahren aus der Sowjetunion nach Deutschland, war Werbetexterin später, Journalistin, ehe dann ihr Debütroman rauskam, Scherbenpack, der mittlerweile sogar Schullektüre ist. Es kamen dann Bücher wie Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche, Nenn mich einfach Superheld oder aber Babadunjas letzte Liebe über die alte Frau, die ins verseuchte Gebiet nahe Tschernobyl zurückkehrt, weil das nun mal ihre Heimat ist und sie sich mit ihrer Sterblichkeit abgefunden hat. Dieses Buch kannte ich von ihr. Tolle Geschichte, tolle Charaktere. Getroffen haben wir uns in Berlin, ihrer Heimatstadt. Da lebt sie mit ihrem Partner, Schauspieler Uli Nöten. Und da spielt vermutlich auch ihr neuer Roman Pi mal Daumen, in dem ihre Protagonistin das Gleiche macht wie Alina vor einigen Jahren, im fortgeschrittenen Alter nochmal Mathe an der Uni studieren. Ihr erfahrt gleich, warum sie das gemacht hat. Ich bin ja nie so Mathe-affin gewesen, bin aber immer fasziniert, wenn es in einer Geschichte um Mathematik geht. Wird euch nach diesem Gespräch vielleicht auch so gehen. Schließlich gibt es nicht nur eine Unendlichkeit, nein, es gibt mehrere. Ein Satz aus dem Roman Pi mal Daumen hat mich übrigens kurz mal in den Wahnsinn getrieben. Und als ich ihr davon erzählte, ging es ihr genauso. Wir haben dann versucht, mathematisch ranzugehen, was auch wieder ein großer Spaß war. Viel Spaß euch mit Alina Bronski.
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo.
Hallo. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr, eingeladen worden zu sein.
So, mit diesem schönen Namen Bronski, der nicht dein echter Name ist. Es ist ja wirklich ein Künstlername. Woher kommt der Bronski?
Der Name kam wirklich so als Ganzes zu mir. Ich hatte vor meiner ersten Veröffentlichung relativ lange gesucht und konstruiert und überlegt und es klang alles sehr schief. Und dann hatte ich wirklich nachts, ich glaube, so geträumt. Also ich wachte plötzlich auf und hatte diesen Namen, dachte, der passt. Der ist relativ ähnlich an meinem eigenen. Paar Silben weniger. Das war auch ganz gut. Und lustigerweise fand ich es auch schön, dass er mit B anfängt. Wegen alle Autoren bitte hinhören. Es ist gut, mit einem Buchstaben anzufangen, der vorne im Alphabet steht. Also alles in einem passte es und ich mochte den Klang. Dann dachte ich, vielleicht schreibt auch jemand Bronski Beat irgendwann. Ich hatte da tatsächlich auch, das hätte ich mir so, also hatte ich mir so gewünscht und hat auch geklappt.
Okay, ist das Musik aus deiner Jugend?
Nicht ganz, ich glaube, das war ein bisschen bevor, also ich bin ja ich habe meine früheste Jugend in der Sowjetunion verbracht, da wurde damals noch was anderes gespielt, auf Kassette und so, aber ist mir natürlich ein Begriff, also habe ich dann später auch gehört, aber mehr so als Oldie.
Warum ist es für Autoren gut, wenn der Autorenname mit einem frühen Buchstaben im Alphabet beginnt?
Ich glaube, das ist sogar für Bewerber gut in unterschiedlichen Bereichen, weil man in allen möglichen Listen, also überall, wo man alphabetisch einsortiert wird, steht man weiter vorne.
Das stimmt. Ja. Auch in der Schule nervt es total, wenn man wirklich als allerletztes so aufgerufen wird. Ich kenne das mit T, ist man relativ weit hinten.
Manchmal ist es ja ein Vorteil, ne? Also, oder manchmal sind Lehrer so kreativ und sagen, wir fangen jetzt mal von hinten an und dann kommt Herr Zossen dran.
Ja. Wie ist das, wenn du dich am Telefon meldest? Also, ich meine, da meldest du dich dann ja nicht mit, oder meldest du dich immer mit Bronski? Auch wenn jemand privat vielleicht anruft aus dem Freundeskreis?
Also inzwischen sieht man ja zum Glück, wer anruft. Und da variiere ich tatsächlich. Das ist wirklich auch eine gute Frage, weil es hatte mich eine Weile auch in die Bredouille gebracht, wenn es Momente gab, wo ich nicht wusste, wer mich da gerade anruft. Und dann habe ich einfach unhöflich Hallo gesagt.
Die Amerikaner machen das ja auch immer. Ja. Stimmt. Ja. Aber es macht man mittlerweile ja auch ganz oft in Deutschland.
Ist das so?
Ja, wenn man nicht weiß, ja das. Hallo? Ich finde es auch irritierend. Ich melde mich eigentlich immer mit Namen. Ja. Ich finde es irritierend dann auch.
Ich finde es auch höflicher natürlich, das mit Namen zu machen. Aber inzwischen gibt es auch so viele Spam-Anrufe. Und da denke ich manchmal auch, es vielleicht zu viel verlangt, dass man sich da einer komplett unbekannten Person gleich vorstellt. Also die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, glaube ich. Ja. Insofern habe ich auch ein bisschen Verständnis, wenn jemand nicht gleich so guten Tag hier ist.
Interessant, dass du auch so viele Spam-Anrufe bekommst, wie zum Beispiel mein Vater. Ich bekomme nie Spam-Anrufe.
Also ich auch nicht mehr. Inzwischen sortiert mein Telefon die aus. Aber,
ach so. Ja. Wie, ein Telefon kann Spam-Anrufe aussortieren?
Ja, mein Handy macht das irgendwie. Also okay. Also wird kurz angeklingelt, dann steht da Spam, nicht rangehen. Dann sage ich danke, mache ich ja auch nicht.
Interessant, ich wusste nicht, dass das geht.
Müsste man das bei deinem Vater einrichten. Es macht es von alleine, ich weiß es auch nicht. Wie man das macht.
Kurios. So, du bist einmal quer durch Berlin. Wir treffen uns hier mitten in Mitte. Bist du gut ausgeschlafen heute Morgen oder hast du gelumpt?
Nee, ich gehe leidenschaftlich gerne früh ins Bett. Ich habe allerdings auch einen noch relativ frischen Hund aus dem Tierschutz, mit dem ich oft um 6.30 Uhr auf der Straße stehe. Insofern, ja, ich bin schon eine Weile.
Ich habe auch nur gelumpt gesagt, weil ich das Wort vorher nicht kannte.
Ich habe es
bei dir gelesen in deinem neuen Buch, Pi mal Daumen.
Ich wollte mich schon freuen, sagen, noch jemand, der dieses schöne Wort.
Nein, der Oskar, von dem wir gleich hören werden, der kommt dann nach Hause. Und da gibt es immer diese Dame, die unten alles überwacht. Und sie wundert sich, dass er jetzt diesmal irgendwie, ich weiß nicht, ob er früher morgen kommt. Oder
ich glaube, der kommt um 9 Uhr morgens, abends sogar. Also er kommt halt im Dunkeln nach Hause, aber es ist Winter und es ist einfach für ihn so untypisch.
Genau, und dann sagt sie, duzt sie ihn oder sitzt sie ihn? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sagt sie, haben Sie gelumpt? und ich überlege gerade, ob ich das Wort sogar nachgeguckt habe. Aber es kennen nicht so viele.
Ich glaube, das habe ich im Hessischen gehört. Ich gucke nachher auch nach. Also es ist so ein Dialektausdruck, glaube ich.
Danach klingt es vielleicht auch so ein bisschen. Ein bisschen hessisch. Gelumpt.
Hessisch, ja.
Ich hab gelumpt.
Gelumpt, ja.
Kannst du hessisch?
Nein, gar nicht.
Also ihr seid ja mit 12, du warst 12, als ihr aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen seid. Und dann ging es über Marburg, glaube ich, und dann aber Darmstadt. Also,
richtig, du bist da habe ich lange gelebt.
Am ehesten bist du in Hessin.
Ich glaube, unfreiwillig dann doch. Ich habe mich immer gewehrt, weil ich natürlich nicht in meiner frühesten Jugend so nicht sozialisiert wurde und habe das jetzt nicht komplett dankbar aufgenommen. Aber irgendwann fingen Menschen an, aus anderen Regionen zu sagen, oh, du hast diese Zischlaute, du bist, also von allen Hessen in einer Runde wurde immer auf mich gedeutet, dass ich die Hessischste sei. Und wenn ich inzwischen wieder zurück bin in Darmstadt oder Frankfurt, dann merke ich schon, dass das so in der Herzgegend zieht. Und dann denke ich, ach ja. Dann noch eine Art Zuhause gewesen.
Was hat es mit den Zischlauten auf sich? Also, dann zischt man, wenn man nicht hessisch ist?
Nee, im Gegenteil. Also, ich glaube, dieses Hessisch.
Aber die sind so weich, sind die dann immer?
Sind sie weich, ja.
Finde ich.
Ich bin auch komplett unmusikalisch. Ah. Ja, ja.
Okay. Ich hätte also das Hessische hätte ich gedacht, das ist so weich.
Ist es?
Da sind doch gar keine Zischlaute.
Ja, doch, diese ganze komplette Zischlaute.
Okay, Zisch.
Ich glaube.
Dir muss ich glauben. Ja, du hast einen neuen Roman geschrieben, der heißt Pi mal Daumen. Und das ist die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft. Wir haben eine etwas ältere Dame, das ist die Moni, die auch schon Großmutter ist, die diverse Nebenjobs hat. Und sie macht nochmal ein Mathematikstudium auf ihre alten Tage. Und sie trifft dort auf einen besonders jungen Studenten, 16 ist er, glaube ich, Oskar. Leicht autistisch, hochbegabt, mit Adelstitel. Noch nie U-Bahn gefahren, also fast nicht lebenstauglich, aber kommt irgendwie durch. Und die beiden, die werden dann Freunde. Die Welt der Mathematik kann ja so abschrecken, aber ich weiß, sie kann auch so unglaublich faszinierend sein, weil ja im Leben alles Mathematik ist. Seit wann ist das ein Herzensthema für dich? Denn du bist auch Mathe-Fan. Wie warst du in der Schule erstmal?
Also ich hatte nie ein Problem mit Mathe. Das stimmt schon. Also Mathe war für mich okay. Ja. Es war nie ein Herzensthema war das lange Zeit nicht. Es war auch, ja, wo fange ich an? Es war so, dass ich, und da habe ich ein bisschen den Weg meiner Heldin, bin ich ein bisschen auch vorausgegangen sozusagen, weil ich auch nicht mehr ganz so jung irgendwann dachte, ich muss noch mal studieren und hatte auch einige Semester auf Mathe-Lehramt.
Und wir reden von vor ein paar Jahren erst.
Wir reden von vor ein paar Jahren. Also ich bin immer noch nicht 53 und war es damals logischerweise auch nicht, Mathematik. Das heißt, ich war schon jünger als meine Heldin, aber natürlich deutlich älter als die Kommilitonen um mich herum. Ich war auch nicht die Einzige und das war ein sehr spannendes Erlebnis. Und ich hatte mich für Mathematik entschieden auf Lehramt, also mit einem anderen Fach, weil ich dachte, ich probiere es einfach aus und ich wollte eigentlich, am liebsten hätte ich Chemie oder sowas gemacht, aber da wusste ich, da gibt es Laborpraktika und ich bin zu eingespannt.
Durch die 100 Kinder halt, die du zu Hause hast.
Durch die 100 Kinder und Hunde, die ich zu Hause habe, genau, da kann ich nicht einfach wochenlang im Labor leben. Und deswegen war Mathematik nicht ganz eine Liebesheirat, sondern eine pragmatische Entscheidung und ich ging davon aus, dass ich auch sehr schnell wieder da rausgehe und sage, ich verstehe nichts, ich kann nicht. Und erst da habe ich angefangen auch zu merken, das ist so viel mehr als das, was man in der Schule macht. Schulmathematik ist oft so langweilig. Ja. Universitäre Mathematik kann auch furchtbar sein, aber auch extrem spannend, weil es so viele Welten sind, so viele theoretische Konzepte, von denen man keine Ahnung hat, leider. Und die kann man auch auf einem Anfängerniveau kann man die verstehen und das ist eine enorme Bereicherung für das eigene Denken. Und da dachte ich, ja, da hätte ich wirklich was verpasst, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Okay, also so ein bisschen freaky bist du schon. Also, ja, aber warum hast du überhaupt noch mal mit knapp 50 angefangen zu studieren? Warum?
Da muss ich kurz korrigieren, knapp 50 bin, also ich war...
43.
Ich bin... Ich werde jetzt das genaue Jahr auch nicht sagen. Ich sage mal schon so um den 40. Geburtstag herum.
Ach okay, das geht ja. Ich das dachte, geht, du hättest gerade von 53 gesprochen. Ich hatte gerade von dir die Zahl 53.
Also nee, 53 ist die Heldin. Ich bin 46.
Und ich dachte, die sei sogar 56 gewesen.
Nein.
Habe ich die 53 gleich dir zugesprochen.
Nein.
Habe im gleichen Moment gedacht, okay, das sieht man dir jetzt gar nicht an.
Da bin ich froh.
Okay, gut.
Da
also aber trotzdem froh. Mit über 40 warst du wirklich eine der Älteren natürlich.
Genau, um die 40 herum. Ich war eindeutig eine der Älteren, aber ich war auch nicht die totale Ausnahme. Denn es ist so, dass es einige Menschen gibt, die einen Zweit- oder Drittversuch starten und dann, um auf Lehramt zu studieren, also auch gerade viele Freiberufler aus dem kreativen oder anderen Bereich, die dann doch irgendwie einen festen Job haben möchten. Und wo werden Leute gerade gesucht? Lehramt.
Also du hast wirklich im Auge gehabt, unter Umständen auch als Lehrerin zu arbeiten.
Ich habe es nicht ausgeschlossen, tatsächlich. Ich dachte, wenn ich das schon mache, dann was wäre denn eine reale Perspektive?
Aber es war vor allem aus Interesse und persönliche Herausforderung.
Ja.
Neugierde. Ja. Denn, also ich war in Mathe relativ normal bis nicht so gut, aber ich bin durch einen Kinofilm zum Beispiel wirklich begeistert worden kurzzeitig. Der hieß Proof im Englischen und Anthony Hopkins hat da so einen genialen Mathematiker gespielt. Und seitenweise stellen die dann irgendwelche Formeln auf und versuchen Lösungen zu finden. Und wenn man das von außen betrachtet, hat das was total Faszinierendes an sich. Auch so was Logisches. Und da habe ich gemerkt, ich möchte eigentlich Mathe können, weil auch die sich damit beschäftigen, so darin aufgehen. Hm. Weil das für die so, das ist alles.
Man kann sich total drin verlieren, tatsächlich. Ja, ich weiß aber nicht, ob man sagen kann, Mathe können, weil wer kann schon? Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich selber natürlich keine richtige Mathematikerin. Ich glaube aber, je weiter fortgeschritten man ist, desto mehr erkennt man, was fehlt einem noch alles. Man möchte weiter vorstoßen und man hat immer das Gefühl, also man strebt weiter Dinge hinterher, die sich teilweise immer weiter entfernen, weil sie immer komplexer werden. Es ist wie eine Sprache lernen. Das man wird damit, glaube ich, nie fertig. Je besser man was kann, desto eher fallen einem die Dinge auf.
Denn es gibt ja unendlich.
Absolut unendlich.
Allein daher wissen wir werden nie fertig in Mathe.
Genau.
Es gibt ja unendlich.
Und es gibt, was ich noch lustiger finde, es gibt unterschiedliche Arten von Unendlichkeiten. Also es gibt größere und kleinere Unendlichkeiten, die kann man einfach vergleichen. Also schon darüber kann man sich ja lange unterhalten.
Aber es gibt keine dritte Unendlichkeit.
Also es gibt unendlich viele Unendlichkeiten, aber erstmal diese groben Kategorien sozusagen, sie heißen abzählbar und überabzählbar, sind entsprechend unterschiedlich groß, obwohl es jeweils Unendlichkeiten sind. Schon das ist klasse, oder?
Wie alt bist du im Studium?
Ich mache das gerade nicht mehr. Also ich habe einen Teil abgeschlossen und ein anderer ruht jetzt erstmal, habe andere Dinge zu tun.
Ja, mit Prüfung sogar abgeschlossen? Zwischenprüfung irgendwas?
Nee, das gibt es nicht mehr. Aber klar, ich habe Klausuren geschrieben. Ich habe das, was früher Scheine waren. Das heißt jetzt inzwischen, glaube ich, so abgeschlossene Module. Die habe ich schon alle gemacht. Und ich habe auch sogar eine Art Bachelorarbeit irgendwann geschrieben.
Mit was für Zahlen bist du aufgewachsen? Denn du bist ja geboren in, ich glaube, Sverdlovsk in der Sowjetunion damals. Was habt ihr da für Zahlen? Was sind das, kyrillische Zahlen? Oder?
Wir hatten schon die gleichen. Ach so, ich weiß, worauf du dich beziehst. Also das Aussehen der Zahlen ist identisch, das ist das gleiche
Zahlen. Dann bin ich ja beruhigt, ich war mir nicht ganz
Zahlensystem.
Sicher.
Nee, auf jeden Fall. Das ist ja weitgehend international inzwischen. Anders gesagt, die Schwierigkeit, mit der ich zu tun hatte, als ich nach Deutschland kam und Zahlen aussprechen musste, da musste ich mich sehr umstellen, denn das Deutsche hat ein, in meinen Augen, relativ ungewöhnliches System. Wenn man zum Beispiel zweistellige Zahlen nimmt, 62, dann wird zuerst die 2 genannt, also quasi der Einserwert.
Macht mich wahnsinnig, wenn einer eine Telefonnummer diktiert und er fängt an mit 62, weil man die 2 bereits geschrieben
so
hat.
Genauso geht es zum Beispiel mir, weil ich dann auch denke, warum nennst du das, was am Ende ist, am Anfang? So. Und ich glaube, damit haben auch tatsächlich viele Deutschlerner ein Problem, wenn sie es in ihrer Muttersprache anders kennengelernt haben. Deswegen werde ich wie so ein Computer, hänge ich mich jedes Mal ein bisschen auf und muss ganz lange nachdenken, was ist jetzt, wie sieht diese Zahl aus, wenn die 2 am Anfang genannt wurde.
Auch heute noch, nach so vielen Jahren.
Ja, ich komme schon zurecht, aber ich muss innehalten.
Klar.
Also dieser Automatismus, den ich tatsächlich früher hatte, den habe ich, glaube ich, so nicht erreicht.
Dann lern doch mal Französisch noch.
Ja.
Da machen mich die Zahlen ja auch.
Das stimmt, die sind auch legendär. Es gibt auch noch viel komplexere heute. Was habe ich neulich gelernt?
Was gibt es da?
War das Dänisch? Nee, ich habe zwar nur so ein Insta-Video, wo jemand dann noch komplexere Zusammensetzungen von 2 oder 3-stelligen Zahlen genannt hat. Also es gibt alle möglichen Verrücktheiten.
Denn im Französischen ist ja die 80, ist ja 4, 20, 80. Also man sagt einfach nur 4 und 20, als würde man 4 mal 20 machen. Und dann kommt noch eine Zahl hinten drauf.
Genau, mach mal 92 drauf, dann ist es 4 mal 20 plus 12.
Ja, also jetzt erscheint es mir, wo ich es erzähle, gar nicht so kompliziert. Aber irgendwie, Katrin, muss man sich dran gewöhnen auf jeden Fall.
Ja, es ist ja aber auch verblüffend, noch mal kurz den Schwenk zur Mathe hinzukriegen, wie viel Menschen in ihrem Alltag Kopf rechnen, ohne es zu merken. Weil sie bestimmte Zahlensysteme als Kinder gelernt haben. Und es ist eigentlich, also wie fortgeschritten sie sind, auch wenn sie von sich behaupten, ich kann kein Mathe. Nee, können auf einem bestimmten Niveau können das alle, wenn sie nicht gemerkt haben, dass es vielleicht Mathematik ist.
Alleine, wenn wir die Uhr anschauen.
Oh ja.
Der Rathausturm von Neukölln hat auch eine Uhr, die steht aber permanent auf 7 Minuten vor 8. Und ich war heute Morgen noch bei Freunden in Berlin im Bad und da steht die Uhr auch im Bad und die steht auch auf 7 Minuten vor 8.
Oh, okay.
Ja, und dann stand ich am Bahnsteig, heute Morgen und wartete auf den Zug und schaute nur auf diese Uhr und die war auch 7 Minuten vor 8.
Nein.
Da war es aber wirklich 7 Minuten vor 8. Die war nicht stehen geblieben.
Das ist ja.
Ich weiß, ich habe heute oder innerhalb von 12 Stunden 3 Uhren gesehen, die alle 7 Minuten vor 8 sind.
Das ist eigentlich so eine Fantasy-Geschichte.
Ja.
Gefangen in dieser Zeit, in dieser Uhrzeit.
Auch da ist doch schon wieder Mathematik drin.
In den Uhrzeiten wahnsinnig viel Mathematik drin, weil dieses Umrechnen mit dem 60er-System, das liegt uns ja eigentlich relativ fern, weil wir im Dezimalsystem verankert sind.
Absolut.
Und trotzdem kommen wir damit zurecht, weil jeder, der dem Kind mal versucht hat, die Uhrzeiten beizubringen, stellt fest, ja, das ist ein bisschen ein anderes Konzept und man muss sich da umstellen. Und wir kriegen es einfach hin.
Ja.
Beachtlich.
Hast du schon während deines Studiums an diesem Roman geschrieben? Weil dann natürlich Dinge, gar nicht, erst später.
Das dann doch, ja genau. Also ich habe versucht, das zu trennen, weil ich ungern über Dinge schreibe, die gerade passieren. Ich habe das Gefühl, die müssen so ein bisschen abhängen.
Okay, die haben aber nicht so viel abgehangen jetzt.
Hast recht, ja, dafür ist es.
Wer hat sich denn um dich gekümmert im Studium? Gab es da ein kleines Brain?
Der mich alte Oma an die Hand genommen hätte.
Ja, wobei mit knapp 40 ist es ja auch noch nicht
wirklich. Ich kam zurecht tatsächlich. Ich habe viele Menschen kennengelernt, also auch hilfsbereite Menschen. Das ist ein eigener Mikrokosmos. Und also auch Menschen, die man teilweise da gar nicht vermutet. Und auch das etwas Traurige daran, auch das wird im Roman ja ein bisschen auch angesprochen und hat leider so eine reale Komponente, also die da hinkommen und an dem System scheitern, nicht weil sie per se unbegabt sind oder unmotiviert, sondern weil es ihnen schwer gemacht wird, Auch das habe ich erlebt.
Also alleinerziehenden Müttern, meinst du zum Beispiel, wird es sehr schwer gemacht?
Also grundsätzlich ist das System teilweise familienunfreundlicher, als es sein müsste, sage ich mal so.
Das ganze Studentensystem oder gerade in der Mathematik?
Über das Ganze, vom Ganzen kann ich nicht sprechen, aber eine grundsätzliche, oder wir sagen es am besten, es gibt Bereiche, wo man mit relativ wenig Anstrengung mehr Familienfreundlichkeit erreichen könnte, wenn man das möchte. Und es gibt, also letztendlich ist das Studium ja oft sehr geprägt von einzelnen Persönlichkeiten, von einzelnen Professoren, bei denen man Dinge belegt und die auch einen großen Gestaltungsraum haben, wo man zum Beispiel, wann man Klausuren ansetzt, wann man welche Abgaben macht. Und das hängt auch sehr von dem persönlichen Willen ab, teilweise. Die werden dann sagen, die haben andere Zwänge, aber da habe ich jetzt wenig Mitleid. Wie sehr man Menschen mit bestimmten Einschränkungen entgegenkommt. Und es gibt Menschen, also es gibt auch Lehrkräfte oder Professoren, die da sehr viel Rücksicht nehmen.
Indem sie was machen
zum Beispiel? Indem sie zum Beispiel sagen, wir legen die Klausuren nicht in die Ferienzeit. Das kann man auch machen. Man kann aber sagen, ich lege die Erstklausur und die Wiederholungsklausur so, dass Menschen, die Schulkinder haben, keine Ferien haben können mit ihren Kindern. So. Oder man kann sagen, ich lege anwesenheitspflichtige Dinge so hin, dass Menschen, die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, hingehen können. Oder ich lege sie so hin, dass die keine Chance haben. Also so Sachen kann man machen.
Dann sagen die möglicherweise, wir sind aber in einen engen Schedule.
So ist es, genau.
Eingebunden, ich kann nur am Dienstagvormittag doch
genau,
um 10 Uhr machen.
Genau, das werden die dann sagen. Ja, die werden ja nicht sagen, mir doch wurscht. Ja. Aber ich unterstelle, dass es teilweise dann doch wurscht
okay,
ist.
Teilweise.
Nicht allen.
Manchmal haben sie auch recht, dass es dann auch wirklich nicht anders geht. Sonst würden alle irgendwann,
kommt alles vor.
Sonst stimmt. Kommt ja alles auf Montagnachmittag. Und dann leiden wieder die Studenten, die verschiedene Kurse belegen müssen, und weil die dann wieder parallel sind. Es bleibt schwer.
Es ist nie alle zufriedenzustellen. Das stimmt schon.
Okay, welcher Professor war denn wirklich bei dir vorbildlich? Denn es gibt diese eine wunderbare Szene, wo selbst Professor Herbst das Enkelkind von Moni auf dem Arm hält, während er vorne irgendeine Gleichung erklärt. Eine ja, völlig süß, absurde Szene, die man sich natürlich nur ausdenken kann. Oder?
Ich sag mal so, also ich würde ungern tatsächlich, also es gibt reale Vorbilder, es gibt Prototypen für Dinge, die ich beschrieben habe. Es sind aber keine Abbilder realer Personen. Aber auch da natürlich gibt es Situationen und Menschen, die sagen, klar, kannst du auch dein Kind mitbringen und finden das okay. Und es gibt andere, die fühlen sich sehr schnell gestört, manchmal auch. Also ich hatte jetzt selber kein Baby drin, aber ich hatte auch Situationen erlebt, also teilweise. Genau, ich glaube, das kommt im Buch vor, wo Moni einmal rausfliegt, weil ihr Enkelkind dann anfängt zu weinen. Das habe ich tatsächlich auch mit eigenen Augen gesehen, dass dann andere Menschen sich, die gerade irgendwie so einen Kurzzeittest schrieben, dass da einfach ein großer Interessenskonflikt war, wo ich dann auch nicht wusste, mit wem soll ich dann mehr Mitleid haben. Hatten ja alle ein bisschen recht.
Ich zitiere mal ganz kurz. Was du auch geschrieben hast in dem Roman über diejenigen, die Mathelehrer werden wollen. Und da gehörst du ja auch dazu, wie du jetzt gerade eben gesagt hast. Sie waren unangenehm überrascht davon, dass sie in den ersten Semestern dieselben Veranstaltungen wie richtige Mathematiker besuchen mussten. Nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach. Sie wollten einen sicheren Arbeitsplatz und Ruhe.
Ja.
So schlimm?
So schlimm. Das ist natürlich mit den Augen meines Ich-Erzählers. Der ist, den hat es ja am Anfang beschrieben,
genau,
erzählt Oscar, wird.
16 genau, Jahre alt, hochbegabt,
richtig,
ein bisschen lebensfremd.
Hochbegabt, hochnäsig, lebensfremd, hochprivilegiert ja, und sehr eben herabschauend auf alle anderen. Wie so oft ist natürlich da ein bisschen ein wahrer Kern drin. Also auf keinen Fall würde ich jetzt behaupten, dass Menschen kein Interesse an ihrem Fach haben. Aber ich glaube, der pragmatische Gedanke, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, der klar überwiegt ja auch bei manchen das Interesse am Fach. Man kann aber auch endlos lang darüber sprechen, wie viel Hochschulmathematik ein Lehrer einer Realschulen gibt es ja in Berlin nicht, einer Mittelstufe braucht. Das sind ganz viele Fragen, bei die man endlos sprechen könnte.
Ich kenne aber auch eine, die studiert Mathe und die interessiert sich eigentlich gar nicht für Mathe.
Ehrlich? Wie hält sie das aus? Ist es schwer.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber ja, sie will ja nur Lehrerin werden.
Dann, ist wirklich
ich,
so.
Oh yeah. Ich weiß es ganz schön. Das Kuriose ist, ich habe gestern über diesen Satz gebrütet. Nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie ist das jetzt gemeint? Also wie es gemeint ist, erscheint mir erstmal total logisch. Und dann aber habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach. Also du hast das künftige Fach und es gibt aber nichts, was dich weniger interessiert. Mit anderen Worten, du interessierst dich ja für dieses Fach am meisten. Also das ist wie eine Mathematikformel herleiten. Natürlich ist da irgendwo ein Fehler in meinen Gedanken drin. Aber nichts interessierte sie weniger. Also du hast das künftige Fach. Es gibt aber nichts, was sie weniger interessiert. Also es gibt nichts, was sie weniger interessiert. Also mit anderen Worten, das Fach ist eigentlich ganz oben.
Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken.
Und wirklich, aber ich glaube, der ist schon richtig formuliert, dieser Satz. Man sagt es auch so. Nichts interessiert mich weniger als das und das. Aber streng genommen, es gibt ja nichts, was dich weniger interessiert als dein Fach.
Das ist völlig
richtig. Mit anderen Worten.
Der ist falsch.
Na, ich glaube nicht, dass der falsch ist. Und je öfter ich darüber nachgedacht habe, desto verrückter hat es mich gemacht.
Ja, also das ist so eine mathematische Erscheinung tatsächlich. Man beginnt nachzudenken und die ganze Welt steht auf dem Kopf.
Du kennst das, je mehr öfter man ein Wort wiederholt, desto...
Das interessiert sie wenig.
Nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach.
Es gibt nichts, was sie weniger interessieren würde. Wie viel Zeit hast du? Ich brauche ein Blatt Papier und einen Stift.
Aber jetzt kommt die Mathematikerin.
Das heißt, alles interessierte sie weniger. Okay, alles interessierte sie mehr als sie künftig. Ich glaube, ich bleibe dabei.
Und in dieser Falle war ich gestern.
Ja, genau.
Und ich habe es versucht, dann umzudrehen. Ist ja auch mathematisch.
Genau.
Alles interessiert sie mehr
als ihr künftiges Fach. Und schon sind wir wieder richtig.
Und da wird es total logisch wieder. Aber nichts interessierte sie weniger.
Das heißt sozusagen, das Fach ist natürlich... Ich bleibe dann doch bei meiner Darstellung. Das Fach ist sozusagen an der untersten Grenze. Also wenn man das Interesse wie so ein Kontinuum nimmt, sozusagen, dann ist das Fach in den Augen meines Ich-Erzählers am untersten Ende und drunter kommt gar nichts. Ja, Interesse genau so. Von, keine Ahnung, minus unendlich bis plus unendlich. Das Fach liegt bei minus unendlich und nichts kommt drunter.
Ja,
wir haben es geklärt. Ich bin so froh. Soll ich dir das aufzeichnen?
Da wird es wieder logisch. Na, mich hätte interessiert, wie du das jetzt aufzeichnest oder was du aufzeichnest.
Ja, ich kann es aufzeichnen. Ich glaube, das angenommen, wir haben dann quasi so
eine... Hat sie Mathematik studiert? Das ist so ein Strahl mit genau, Pfeil? Oder wie nennt sich das? Strahl, ne?
Genau, so ein Strahl.
Hinten ist Unendlichkeit.
Wenn quasi so ein offenes Intervall... Interesse, gibt quasi das Interesse wieder.
Das Interesse wird in der Mitte positioniert zwischen Minus und Unendlich.
Nee, das wird nicht in der Mitte. Also das ist einfach, wir haben quasi gar nicht vorhandenes Interesse.
Also links Minus Unendlich, rechts Unendlich.
Genau, und da kommt zum Beispiel das Fach. Und das Fach, nichts kommt hinter dem Fach.
Ja.
Weißt du? Mhm. Das heißt, alle anderen Dinge sind interessanter. Jetzt haben wir es wieder, oder? Ich bin so froh. Der Satz war doch richtig und bleibt drin.
Ja, also gut. Puh. Es ist die erste Auflage. Könnte man in der zweiten was verändern?
Natürlich. Okay. Ich warte auch drauf. Also ich warte aber bei jedem Buch drauf. Gerade wenn man über Dinge schreibt, wo auch andere Experten sind, dass natürlich Menschen kommen und sagen, das ist aber ganz falsch. Geht mir als Leserin auch immer wieder so. Und manchmal macht man Fehler, die man korrigieren muss. Finde ich an sich auch gar nicht schändlich. Ja. Oder Rechtschreibfehler können immer auch entdeckt werden.
Natürlich.
Oder Missverständlichkeiten.
Hast du schon was entdeckt in der ersten Auflage?
In der ersten noch nicht, aber es gab ein Leseexemplar und da gab es auch Kleinigkeiten. Ja. Mhm.
Wie oft gehst du in den Buchladen und checkst von den alten Büchern?
Zählen.
Okay, wie viel Auflage ist das jetzt eigentlich?
ich wohne in der Nähe eines wunderbaren Buchladens. Das würde dann sehr auffallen. Das wäre mir peinlich, wenn ich immer die Exemplare durchzähle. Aber wenn ich dann woanders bin, wo ich mich anonym fühle, dann natürlich gucke ich, wie geht es denn so meinen Büchern und vielleicht auch, wie viel der Auflage das ist.
Okay, und wie oft googelst du?
Oh, das sind so furchtbare Fragen.
Nein, aber das sind aber ehrliche Fragen. Ja, aber total. Es gibt ja Menschen, von denen erwartet man auch, dass sie ehrlich antworten. Und irgendwie, du bist eine.
Ist das
also
so
von dir glaube ich, dass du jetzt ehrlich antwortest.
Ja, also ich würde wahnsinnig gerne sagen, ich google gar nicht und ich nehme das immer wieder vor. Natürlich mache ich das trotzdem und natürlich bin ich wahnsinnig neugierig, wie kommt ein neues Buch an. Weil bevor ein Buch erscheint, es gar nicht so viele Menschen gelesen haben. Also ich bin niemand, der irgendwie groß Manuskript im Freundeskreis oder sonst wo rumschickt, weil ich auch gar nicht so in einem vertrauten Bereich, also es gibt wenige Menschen, die auch mit der Produktion beschäftigt waren, natürlich die Verlagsleute und man kriegt viele nette Sachen zu hören, weil was sollen sie möchten ja weiter auch mit einem zu tun haben. Das heißt, die Reaktionen sozusagen der Leser, die kommen ja dann später. Und natürlich will ich das wissen, also gerade am Anfang. Ja. Und habe aber auch ein bisschen Angst davor. Also es ist beides.
Okay, gut. Aber ja. Dann bist du bei den Amazon-Rankings eigentlich morgendlich. So wie Fernsehmacher ihre Quoten morgens gleich schauen.
Zu Beginn des Erscheinens kommt das schon mal vor. Ganz am Anfang, als Scherbenpark rauskam und jemand den Fehler machte, mir zu sagen, man kann dieses Ranking einfach selber sehen auf der Seite.
Stimmt.
Und da dachte ich, ich kann ja nicht stündlich gucken oder nachts kann ich ja nicht gucken. Es verändert sich ja stündlich an einem bestimmten Rang. Habe ich ein kleines Programm geschrieben, weiß gar nicht wie, das den Rang stündlich auslas und in einer Liste speicherte. Ich fürchte, es existiert immer noch irgendwo. Weil die Liste, ja. Und dann konnte ich tatsächlich mir das angucken. Dann habe ich aber damit aufgehört.
Entschuldigung, du hast dein eigenes Programm erstellt.
Das war so ein ganz kleines, winziges. Die Seite öffnen, quasi an einer bestimmten Stelle das ausschneiden, den Rang und in der Liste speichern. Also es war einfach.
Okay,
mehr kann ich auch nicht. Und auch das kann ich nicht.
Aber du musstest programmieren. Das hast du
drei
dir selbst
Zeilen
mit YouTube-Video beigebracht dann.
Ich glaube, es war sogar noch vor YouTube, mit so einem kleinen irgendwie für Dummies.
Programmieren
PHP
für Dummies. Oh, die sind super, die Bücher, oder?
Total.
Was hast du alles schon mit solchen Büchern gelernt? Oder auch mit Tutorials? Ohne Witz, die für Dummies sind ja super Bücher
gewesen.
Die sind
richtig cool, ja.
Oder aber auch YouTube-Tutorials sind ja auch großartig. Was hast du schon gelernt?
Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, wie man Urzeitkrebse züchtet.
Okay.
Unter anderem. Ich habe diverse Kochsachen und Backsachen gelernt. Ich habe einen Teil meines Studiums absolviert, dank dieser Mathe-Tutorials.
Und es gibt gute Mathe-Erklärer,
Daniel Jung.
Ne? Jung.
Daniel Jung, der große Star, hat, glaube ich, weiß nicht, Hunderttausende von Leuten durch Abitur und Studium begleitet.
Ja.
Ja.
Und dich
Guter
auch.
Mann. Und mich auch. Vielen Dank
okay.
an der Stelle.
Handwerklich ist, wie bist du handwerklich?
Ganz, ganz schlecht.
Okay, ich habe mal ein bisschen Parkett verlegt damit.
Wow, ehrlich? Mhm.
Das super erklärt wurde.
Also wirklich Respekt. Aber man muss es trotzdem können. Es reicht ja nicht irgendwie.
Zumindest muss man es verstehen.
Man muss auch die Feinmotorik haben.
Okay, ja.
Oder?
Mhm. Hast du die nicht?
Nee.
Ich denke mal, Frauen haben immer Feinmotorik.
Mhm.
Wenn einer darunter leidet, dann sind das Männer.
Nee, ganz, ganz schlecht im Basteln. Kriege ich schon schlechte Laune.
Irgendwie.
Ja, wenn ich davon höre.
Du hast so einige Mathematiker ja kennengelernt, jetzt in deinem Leben.
Ja.
Wie freakig können Mathematiker werden? Was ist dir da schon begegnet? Denn es gibt eine wunderbare Szene, Professor Herbst, er hasst Einkaufen, ja, und spielt immer so ein kleines Spiel mit sich selber. Und zwar, er setzt seine Einkäufe so zusammen, dass er immer ein Wechselgeld von 3,14 Euro zurückbekommt. Und wenn ihm das gelingt, das ist die Vereinbarung mit sich selbst, dann wird alles gut. Okay, gut. Ja, so sind Menschen. Was ist dir alles schon begegnet?
Bei Mathematikern,
yeah.
Was mir aufgefallen war, eine ungewöhnlich interessante Art zu kommunizieren, wo ich das Gefühl hatte, also auch das wird im Roman immer wieder erwähnt, eine sehr knappe, also um nicht zu sagen minimalistische Art, auf Mails zu antworten zum Beispiel oder auch im Gespräch, die auch vielleicht, dann, und das gilt nicht für alle, sind Einzelpersonen, aber dafür gab es dann doch ein paar, die auf eine Mail, ein Anschreiben mit Anrede, formuliertem Anliegen, Dank- und Abschiedsgruß mit 4 Buchstaben antworteten. Nein. Oder auch mal noch besser natürlich, ja. Das kam alles vor. Beim Ja denkt man, super, danke, reicht mir auch. Beim Nein ärgert man sich ein bisschen, dachte, hättest du wenigstens, keine Ahnung, schöne Grüße.
Oder es tut mir leid, aber...
Damit rechnet man dann echt auch gar nicht mehr. Was ich, glaube ich, als verbindendes Element wahrgenommen habe, ist, und das ist wirklich großartig, ist die Bereitschaft, sich in einen Zusammenhang zu vertiefen. Das heißt, wenn man was formuliert, ein bestimmtes Problem, auch ein mathematisches, da hatte ich das Gefühl, die Bereitschaft einfach, also wo andere Leute abwinken würden, sagen würden, nee, komm jetzt nicht, ja, denke ich später nach, ist mir zu kompliziert, zu sagen, nee, warte mal, gib mir mal einen Stift oder mein Stift ist da, lass uns das mal auseinanderdröseln. Wie ist das eigentlich? Und das kann unterschiedlich komplex sein, aber einfach tatsächlich die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, zu sagen, noch verstehe ich nicht, also nicht mal, was du meinst, aber lass uns mal zusammen gucken. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die tatsächlich oft vorkommt und die großartig ist. Und dann tatsächlich auch teilweise mittendrin in ganz anderen Tätigkeiten, weil es dann plötzlich spannend wird, zu erörtern, wie ist das eigentlich.
du denkst wie eine Mathematikerin, wie wir gerade eben gesehen haben, als du das auf dem Zettel dann ausdrücken
wolltest. Ja, ich wünschte.
Und da ging es um Worte. Da ging es um Worte.
Ja, es gibt viele Schnittstellen, zwischen Mathematik und Philosophie und so weiter.
Und da gibt es einen ganz großen philosophischen Satz, der einen schon alleine für Mathematik begeistert in deinem Buch. Mathematik hält dich am Leben. Nein, Mathematik hält dich im Leben. Nicht am Leben, sondern in ihm. Sie sorgt dafür, dass du nicht durch die Maschen der Realität fällst. Sie verbindet den Gedanken mit der Materie. Sie ist die Schnittstelle zwischen der Schönheit, der Idee und dem Dreck dieses elenden Alltages. Mit Mathematik wird dir nie wieder langweilig. Kommt dieser Satz von einem Professor, der dich mal begeistert hat, oder kommt der aus deinem tiefsten Inneren? Oder nur aus dem Inneren von Oskar?
Aus dem Inneren von Oskar. Sind schon Dinge drin, die ich teilweise auch gefühlt habe, als jemand, der nur so ein bisschen kurz gekratzt hat an diesem Gebilde der Mathematik. Ich hatte teilweise Module belegt, beziehungsweise Vorlesungen gehört, auch in der Pandemie online, weil es einfach sich überschnitt. Und da hat man auch dann, wer sich für Zeitstrahlen interessiert, könnte dann einen machen. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn man diese Übungsblätter machen muss, also ich habe Teile der Pandemie nicht mitgekriegt, weil ich Matheübungsblätter hatte. So. Und ich glaube, das ist ja das, was auch Oskar in einer bestimmten Lebensphase seiner dann doch irgendwie bald Freundin, also platonischen Freundin natürlich Moni, sagt, um sie aus einer depressiven Phase rauszuholen, legt er ihr Aufgaben hin, weil er weiß, damit kann er sie catchen. Und jeder, der schon mal eine spannende Aufgabe hatte, weiß, man kann die Welt um sich herum vergessen. Und dann sind tatsächlich manchmal auch die Katastrophen, man kann die auch übersehen, die Apokalypse, die stattfindet, weil man gerade vertieft ist in irgendwas. Und dazu ist Mathematik sehr geeignet, weil sie tatsächlich auf eine Art so unabhängig ist. Und so durch diese Abstraktion kann man die einfach praktizieren, ohne auf Experimente angewiesen zu sein. Also Oskar lästert ja dann auch über irgendwie Chemie, Physik, Informatik, Biologie glaube ich nicht, weil er es nicht für voll nimmt, da entschuldige ich mich bei allen entsprechenden Wissenschaftlern. Ja, aber diese Abstraktion erreicht, glaube ich, nichts anderes als Mathe.
Und das Tolle an Mathematik ist, sie findet ja immer unter idealen Bedingungen statt, wie Oskar formuliert hat. Ja, sie ist nicht so störanfällig wie Chemie oder Physik, wo auch nur ein kleines Staubkorn oder wenn man mal kurz nicht hingeguckt hat, schon einen großen Unterschied machen kann und alles zunichte machen kann. Das gibt es in der Mathematik nicht.
So ist es.
So pur, so rein, so schön.
Es ist so. Ist so.
Sind Mathematiker furchtbare Menschen?
Steht auch im Buch drin.
Ja, ich weiß, ist ganz lustig. Ja. Der Professor Herbst sagt einmal zu Moni, weil sie einfach nicht auf sie eingehen können oder weil der große Mathematiker, der ja gefeiert wird da in dem Institut, weil er dann einfach sich abwendet oder unfreundlich ist. Und dann sagt er, entschuldigen Sie, Mathematiker sind furchtbare Menschen, das dürfen Sie nicht persönlich nehmen. Und Moni sagt, ich weiß.
Ja, nein, natürlich auf keinen Fall. Ich gucke ja drauf, auch mit Bewunderung, vielleicht auch ein bisschen Neid, aber vor allem mit sehr viel Respekt. Natürlich gibt es diese Spleens, aber also in meinen Augen ist da sehr viel Liebe und Zuneigung und furchtbare Menschen sind wir alle auf eine Art, oder?
Ja. Ich glaube alle.
Ja,
also schon, jeder von uns schon, trägt ja alles in
absolut.
Sich.
Absolut, ja, genau.
Trägt ja alles in sich.
Sehe ich auch so.
Ja. Es gibt eine schöne Passage auch, da ist Quentin, das ist einer der Enkelkinder von Moni, der ist so traurig und man vermutet, ja, weil er seine Eltern vermisst. Und Oskar sagt dann aber, er vermisst die größte Primzahl. Und dann sagt der Vater aus dem Hintergrund, es gibt keine größte Primzahl. So, welche emotionalen Bindungen können Menschen zu Primzahlen aufbauen?
Oh, es gibt so viele Regalmeter, Literatur über Primzahlen. Und Primzahlen gehören ja sozusagen zu einem... nennt man das Konzept? Also jedenfalls sind es ja die bekanntesten auch bei Laien. Die haben ja diese große Faszination und die Einsamkeit der Primzahlen und so weiter. Und man weiß aber, was auch dann mathematisch spannend ist, die Verteilung, von denen ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Also es gibt quasi Häufungen, wenn man sich so einen Zahlenstrahl vorstellt und dann gibt es plötzlich wieder größere Lücken. Und es gibt bestimmte Gruppen oder bestimmte Kategorien von ihnen. Und zugleich gibt es auch, sind sie so wichtig in der Verschlüsselungstechnik oder man findet sie in der Biologie wieder. Es ist mindestens ein Riesenmysterium, finde ich. Und entsprechend kann man sich total emotional dran binden.
Also Primzahlen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über Primzahlen nachgedacht habe.
Mach das mal.
Vor 40 Jahren. Also die 1, die 7,
Die 3 und die 5 auch.
Die 5 wollte ich gerade auch sagen. 3 und 5 gehören ja auch dazu.
Die 1 ist schwierigerweise keine Primzahl. Die 2 ist die kleinste.
Es ist so
definiert. Aber ist so.
Ja, und dann haben wir die 11 und die 13.
Ja. Und es sind relativ viele bis 20.
Und dann wird es weniger.
Dann wird es also immer noch relativ viel. Aber wenn wir dann 5, 10, 100-stellig werden, dann wird es spannender.
Wo spielen Primzahl in der Natur eine Rolle?
In der Natur, also was ich sehr faszinierend finde, wenn es bestimmte Zyklen gibt von Insekten, die schlüpfen. Ich glaube, es waren mal Zikaden oder so. Man möge mir die Ungenauigkeiten verzeihen. Diese Zyklen sind oft, ich weiß nicht, 13 oder 17 Jahre, jedenfalls die Länge entspricht einer Primzahl. Das liegt daran, dass die Insekten quasi ein Interesse daran haben, dann zu schlüpfen, wenn andere es nicht tun, um quasi den Fressfeinden zu entgehen. Und das erreicht man eben, weil mit der Teilbarkeit käme man, also was weiß ich, wenn man irgendwie alle 8 Jahre schlüpft, dann stößt man mit denen zusammen, die alle 2 Jahre, alle 4 Jahre und so weiter machen. Wenn man aber eine Primzahl als solche hat, ist die Chance, dass man regelmäßig mit anderen zusammenkommt, am geringsten. Und so findet diese Gesetzmäßigkeit auch in der Natur so eine ganz klare, auch eine sehr bombastische Verwirklichung, weil das dann, glaube ich, teilweise so Schwärme sind, die in bestimmten Abständen schlüpfen.
Ich fange gerade an, mich in Primzahlen zu verlieben.
Ja, das kann ich verstehen.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe kein Talent für Mathematik. Ich würd gerne mehr wissen über Mathematik. Man bewundert ja auch diese Menschen von außen, weil die so glücklich wirken, wenn sie seitenlang irgendeine Lösung finden.
Sie sind sehr unglücklich, wenn sie erstmal ewig lang keine finden, glaube ich. Okay. Aber klar, diese Endorphinausstoß, wenn man dann glaubt, weiterzukommen.
So wie Anthony Hopkins damals in dem Film. Und nach 40 Seiten am Ende der letzte Punkt, ich habe die Lösung gefunden. Und dann gehen alle über diese Blätter und blättern und blättern und blättern und gucken, ob diese Lösung, diese Herleitung, ob die irgendwo einen Fehler hat oder ob es genauso richtig sein kann. Das hat was total Faszinierendes, weil das so viel Leidenschaft ist.
Ja, und weil diese Komplexität unserer Welt, die einem, wo man denkt, ja, ich blick nicht durch, ja, es ist einfach alles, es ist chaotisch. Ja. Und dann kommt, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich nehme an, es geht um einen sehr komplizierten Beweis mit vielen Zwischenschritten. Und dann stellt man eine Ordnung her. Und diese logische Ordnung, die ist unerschütterlich. Und die hat man quasi selber, man hat sie sich nicht ausgedacht, denn die war ja schon da, die Logik. Man hat die aber entdeckt oder nachgespürt und festgehalten. Und das ist ein Akt auch der Kunst, der Kreativität, was, glaube ich, mit sehr vielen Glücksgefühlen verbunden ist. Ansonsten auch Stichwort, ich bin unbegabt in Mathematik, oder wie hast du das genannt? Das ist ja so ein bisschen die Tragödie, würde ich sagen, auch des deutschen Verhältnisses zur Mathematik, wo sehr viele kluge Menschen das Gefühl haben, sie können es nicht, was Quatsch ist.
Okay. Na, manche können vielleicht nicht so gut logisch denken. Und logisch denken ist ja ganz wichtig, oder?
Ja,
in der Mathematik.
Das ist die Voraussetzung.
Okay. So, wie schnell hüpft wie schnell hüpft dein Herz, wenn du ein 600-Zell-Modell vor dir siehst? Also, das ist eine mathematische...
Es ist schön.
Ja.
Es ist hübsch.
Ich habe es mir angeguckt, weil es in deinem Roman vorkommt. Ja. Das ist eine dreidimensionale Projektion eines vierdimensionalen Körpers. Mhm. Und der wird dargestellt. Mhm. Klingt für mich trotzdem einfach nach Baukasten jetzt gerade. Was ist das Faszinierende an einem 600-Zell-Modell? Und Oskar ist so fasziniert davon, der wird ohnmächtig sogar, vor Schönheit im Prinzip.
Sogar kurz korrigieren. Er ist, glaube ich, gar nicht so begeistert, sondern dieses Modell, das rotiert. Also man kann eine Darstellung finden, wo es rotiert, damit man diese unterschiedlichen Zellen, diese Teile auch sehen kann, die dann auch für das Auge quasi auch ihre Größe verändern. Also das heißt, er hat wie so einen Trip und ihm wird schwindelig. Er wird nicht ohnmächtig, weil er das schön findet, sondern er ist auch tatsächlich von diesem räumlichen Erlebnis, und dann dreht sich das Ding auch noch, wird ihm schummrig.
Ja.
So, nichtdestotrotz sind es hochästhetische Gebilde, und das Faszinierende ist ja daran, dass man etwas darstellt, was wir nicht, also wir leben in einer dreidimensionalen Welt.
Ja.
Höherdimensionale Figuren können wir, oder Körper können wir nicht wahrnehmen mit unseren Sinnesorganen. Wir sind nicht darauf ausgelegt. Und deswegen ein Versuch, eben diese mehrdimensionalen Dinge quasi runterzubrechen auf unsere Dimension mit entsprechenden Unzulänglichkeiten, Ist für mich ein sehr faszinierender Schritt. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man wieder, auch das Beispiel gibt es im Roman, zurückkommen auf das, wenn wir einen Würfel auf Papier zeichnen. Mhm. Wir kennen einen dreidimensionalen Würfel, kein Problem. Auf Papier haben wir ihn zweidimensional abgebildet oder projiziert. Und kommen gut damit zurecht. Das ist auch eine große Leistung. Mhm. So, ja? Und das ist quasi ein analoger Prozess zu dem, was mit diesem 600-Zell ja. und seiner Darstellung.
Wo ist die vierte Dimension? Wie beschreiben wir die vierte Dimension? Hast du einen Zettel?
Ja, hast du einen Zettel, genau. Da muss ich einfach sagen, keine Ahnung. Es ist natürlich ein mathematisches Modell. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich so philosophische oder auch total abgespacede Fragen, ob es diese Dimension gibt. Und ich glaube, da würden auch Mathematiker wahrscheinlich mir einen Vogel zeigen. Grundsätzlich aber als Konstrukte kann man mathematisch unendlich viele Dimensionen erschaffen und diese nicht erschaffen, sondern untersuchen und die Gesetzmäßigkeiten herausarbeiten.
Okay, aber hier wird es kompliziert. Ja. Hier wird es kompliziert. Ich habe aber einen wunderschönen Artikel gefunden, wo Studenten im KDW in Berlin dieses große Modell Biggie genannt haben. Ja. Und die Grundvoraussetzungen, um dieses Biggie zu machen, die Ausgangsstufe sind Lollipops.
Ach.
Ja, also. Oh, okay. Habe ich dir was Neues erzählt?
Tatsächlich, ich dachte, das wäre aus Zoom-Tool, aus diesem, also so, das ist jetzt nicht Lego, aber was Vergleichbares, so diese Plastikteile.
Und dann hieß es da, man muss die Lollipops sind die Grundvoraussetzungen. Das hieß, Lollipops sind die Ausgangsstufe, um den Biggie da zu bauen.
Okay.
Und da ist das wie so ein Riesen, es ist wie so ein Riesenfußball, der aus lauter anderen Fußbällen besteht, oder? So sah dieses so Modell
bisschen,
dann aus.
So ein bisschen. Also auch wie das, was du gesehen hast, also das ist 600 Zell.
Das ist das 600 Zell, ja, das genau. Biggie. Genau. Wie sie es genannt haben. Ich fand die Lollipops ganz schön und wusste aber nicht, wie man auf den Namen gekommen ist, weil da sieht nichts aus wie Lollipops eigentlich. Es sind auch irgendwie kleine zusammengesteckte Kreise oder so.
Ach so, du meinst, Lollipops waren quasi die Einzel, die Körper, die man zuerst gebaut hat, aus denen.
So hatte ich das verstanden, ach so, genau. War das? Okay. Und das nannte man Lollipops.
Lollipops aufgrund der Form. Ach, jetzt verstehe ich. Ich dachte, dass man tatsächlich die benutzt hätte als Baumaterial. Okay.
Ja, hat man doch, dachte ich. Oder meinst du echte Lollipops? Nein.
Ich hatte dich erst so verstanden, dass man
Lollipops nannte man die Form, dieses zusammengesteckten Kreises oder sowas.
Jetzt verstehe ich.
Okay.
Ich bin manchmal auch sehr langsam und begreifend.
Also du hast ja Zeit einfach. Ja. Also hat man in der Mathematik Zeit? Nicht in der Klausur natürlich. Mhm. Aber ansonsten, wenn man es auch Spaß macht,
gute philosophische Frage. Ich glaube, Leute, also wenn man Menschen fragt, die in Regelstudienzeit studieren wollen, die werden sagen, man hat gar keine Zeit, das ist zu viel Stoff. Und das ist ein Stoff, der muss ich auch setzen tatsächlich. Ich kenne auch Menschen, die gesagt haben, ich habe erst im zweiten Jahr verstanden, was ich in den ersten Monaten gemacht habe. Weil das Konzepte sind, die müssen reifen, die müssen sich setzen und dann plötzlich geht einem das Licht auf im Rückblick.
Was für ein Moment, dir das Licht aufgeht und du verstehst,
habe ich auch schon erlebt. Genau.
Bei was zum Beispiel? Oh lässt sich das formulieren?
Ich habe, glaube ich, kein gutes Beispiel parat. Irgendwas in der linearen Algebra.
Alina, du bist ja aufgewachsen zunächst mal in der Sowjetunion damals, auf der asiatischen Seite des Uralgebirges. Mhm. Danach kam Marburg, Deutschland. Erstmal, weil es für uns erstmal sehr spannend klingt. Was war das für eine Kindheit in Jekaterinburg damals?
Es war eine schöne Kindheit. Also die ist aus heutiger Sicht natürlich speziell, gerade wenn man sie mit aktuellen Kindheiten vergleicht. Sie war sehr behütet, sehr schön. Ich habe sehr viel gelesen und war sehr glücklich in meiner Familie. Ich glaube, was daran interessant sein könnte im Vergleich, die technische Entwicklung, also man sagt ja heute, alles geht so schnell, weil Menschen bestimmter Generationen irgendwie, die haben erst, keine Ahnung, irgendwie, allein schon, was sie an Veränderungen beim Telefonieren erlebt haben, vom Festnetztelefon bis zum, was wir jetzt alle kennen. Ich habe das Gefühl, bei mir war das ein noch größerer Zeitraffer, weil Dinge, die zum Beispiel, ich nehme an, in deiner westdeutschen Kindheit relativ normal waren, die kam in mein Leben erst mit deutlicher Verspätung, wie zum Beispiel ein Festnetztelefon. Also ich bin jetzt nicht so furchtbar alt, aber ich erinnere mich erst an die Zeit, wo man zu den Nachbarn gehen musste, um zu telefonieren. Und dann die Sensation relativ kurz, tatsächlich vor der Auswanderung, dass man ein eigenes Telefon hatte mit Wählscheibe. Mhm. Das heißt, das war technisch sozusagen eben damals eine verzögerte Entwicklung, die sich durch die Auswanderung und dann das Teilnehmen an dem, was wir alle kennen, sich noch mehr beschleunigt hat.
Ja.
Ja, das finde ich spannend. Oder auch interessant war ein gewisser Minimalismus im Konsum. Das ist das, was ich eigentlich Also ich beklage mich überhaupt nicht über die Vielfalt der Waren, aber ich merke, ich bin immer noch überfordert oder auch desinteressiert, weil ich tatsächlich das so nicht kenne, dass man, wenn man einkaufen ging, dass man eine große Auswahl hatte zwischen Artikeln der gleichen Art, aber eben die Variationen. Joghurtsorten, also Joghurt hatten wir eh nicht oder was auch immer.
Aber ganz ehrlich, es ist auch wirklich absurd.
Ja. Also man geht dir in vielleicht etwas, auch so, vielleicht ist es gar nicht
es
so.
Es geht mir definitiv so. Ja. Also wenn man mal aus Versehen in so einem größeren Supermarkt sein muss und du denkst irgendwie, 10 verschiedene Nudelsorten.
Ja. 100 aber die richtige ist nicht dabei.
100 verschiedene Joghurts, 30 verschiedene Honigsorten und so. Und dann denkt man, kann nicht dieser Laden sich für irgendeine Sorte nur entscheiden oder meinetwegen für
muss
zwei?
Ich wieder aussuchen.
Nee, es wirkt absurd. Also man denkt, warum? Es ist absurd, gut.
Es ist auch teilweise eine Überforderung.
Es ist eine Überforderung.
Dann geht man halt ganz ohne weg, wenn man denkt, kann mich entscheiden.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hast du denn die Liebe zur Mathematik letztendlich auch durch deine Eltern? Also deine Mutter war, glaube ich, Astronomin auch, dein Vater Physiker, da ist ja ganz viel Mathematik schon drin. Ja? Konntest du dich als Tochter begeistern dafür?
Also für Mathematik tatsächlich als Kind relativ wenig, auch als Schülerin relativ wenig, weil ich das sehr langweilig fand. Ich fand Schulmathematik einfach öde. Also es war kein Problem, sag mal so. Ich habe nicht drunter gelitten und das ist sicher auch eine Prägung durch das Elternhaus, dass ich immer erlebt habe, das ist einfach machbar. Und wenn du was nicht verstehst, dann lass uns drüber reden, dann funkt's schon. Und das war auch der Fall. Also ich hatte nie dieses Erleben so, ich kapiere es nicht und ich werde es nicht verstehen und ich bin dumm. Das, was ich fürchte, viele Menschen auch in ihrer Kindheit gemacht haben und seitdem dieses Gefühl tragen, ich kann das nicht. Ich hatte durch meine Prägung dieses Gefühl nicht, aber geliebt habe ich das nicht, diese endlosen Sinus, Cosinus, Tangens. Also bis heute schläft mir das Gesicht dabei ein. Ich finde, das fehlt total in der Schulmathematik, dass man über richtig spannende Sachen spricht.
Wie zum Beispiel, was wäre richtig spannend in der Schule auch zu behandeln?
Ich finde, und das kann man auch schon wirklich gut auf dem Anfängerniveau machen, tatsächlich Logik, logische Aufgaben, also die sehr verspielt sein können, die es in meiner Kindheit auch gab. Allein schon, wir haben drei Personen, Anna, Bertha und Karl. Und Anna sagt, Karl hat mein Eis gegessen. Und Bertha sagt, nein. Und man weiß, nur zwei von ihnen sagen die Wahrheit. So, das sind diese, und das ist eine total klare mathematische, logische Aufgabe, auch ein bisschen eine Knobelaufgabe. Und das kommt aber quasi in den Schulen, sowas kommt nicht vor.
Kann man das in eine Formel umsetzen, diese Frage? Schon. Oh, jetzt wird es kompliziert.
Es wird kompliziert.
Okay, aber theoretisch könnte man das. Oder muss man die Logik im Kopf?
Man braucht nicht für alles überhaupt eine Formel. Das ist also allein schon das Trainieren sozusagen. Was heißt das eigentlich?
Ja.
Logik, ja.
Okay. Wie sehr hat dich denn das interessiert, was deine Eltern gemacht haben? Ich meine, Astronomen, finde ich, klingt erstmal total interessant. Wie viele Teleskope hattet ihr zu Hause rumstehen?
Zu Hause gar nicht, aber ich hatte tatsächlich auch Erlebnisse, wenn meine Mutter ins sogenannte Observatorium fahren musste. Das war einige Stunden mit der Regionalbahn, glaube ich, entfernt von unserem Zuhause, irgendwo im Wald. Das war schon faszinierend, da bei den Teleskopen zu sein. Und dann hat sie immer irgendwelche Sachen markiert auf einer Scheibe, irgendwelche Sonnenflecken. Und ich dachte nur, oh Gott, warum? Ich glaube, sie hat sich mit der Sonne beschäftigt. Also sie hat es auch, es ist sehr lange her, dass sie das mal gemacht hat. Und danach hat sie woanders gearbeitet. Und ich dachte immer nur, warum nicht die Sterne? Dann könnte man nachts raus. Warum immer diese Sonne? Also ich war eigentlich eher enttäuscht.
Ach, wie schön. Ihr seid dann, da warst du 12, nach Deutschland gekommen. Warum? Also war das beruflich oder wie seid ihr nach Deutschland gekommen?
Ja, das war beruflich. Also mein Vater hatte Gelegenheit, in Deutschland zu arbeiten. Und es war eine Zeit, in der sehr viele Naturwissenschaftler, auch gerade Physiker aus der zerfallenden Sowjetunion ins Ausland gingen, weil die Forschung im Heimatland nicht mehr funktionierte, alles fiel auseinander und eben diesen Luxus der Grundlagenforschung konnte man sich nicht mehr leisten. Und die sehr gut ausgebildeten, sehr talentierten Menschen, von denen es wahnsinnig viele gab, die gingen dorthin, wo man sie haben wollte.
Und war das klar, dass die Familie hier bleiben würde?
Anfangs nicht, das war tatsächlich, hat sich erst entwickelt. Also erst dachten wir so für 1-2 Jahre zum sowieso einen Arbeitsaufenthalt und dann gucken wir.
Okay. Okay, also dann hat er quasi ja gleich einen guten Job. Also ihr musstet nicht bei Null anfangen hier in Deutschland dann, sondern...
Nee, in dem Sinne, also wir kamen zwar tatsächlich so ohne alles mit 2 Koffern, wo wir dann dachten...
Stimmt.
Wir bleiben ja erstmal auch nicht lange. Aber nichtsdestotrotz, er hatte diese qualifizierte Arbeit, quasi die Arbeit, die er schon immer gemacht hat und die er geliebt hat und liebt. Und das ist natürlich ein großes Glück.
Was war mit der alten Wohnung? mit den Möbeln, die ihr dann hattet. Seid ihr dann nochmal wieder zurück?
Und ich tatsächlich dann nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit ist.
Okay.
Ja.
Hat man sie nochmal verkauft? Haben Nachbarn die dann verkauft? Weil da war ja doch etwas, weil ihr dachtet, ihr würdet zurückkommen, ne?
Ja, ich glaube, dann so zwischenvermietet. Am Ende weiß ich das tatsächlich nicht. Da war ich irgendwie Kind und das hat mich gar nicht so interessiert.
Mit 13, 14, was wolltest du werden zu dem Zeitpunkt?
Ja, was wollte ich werden? Es gab eine Zeit, da wollte ich wahnsinnig gerne Genetikerin werden. Ja. Danach wollte ich alles Mögliche werden. Also ich glaube, ich wollte eigentlich schon immer schreiben, dachte aber, das ist irgendwie uncool und ich brauche einen richtigen Beruf.
Auch interessant, dass Schreiben als uncool angesehen wird.
Ja.
Hätte ich nie gedacht. Ich hätte immer gedacht, Schreiben ist was Besonderes.
Nee, ich fand es immer so persönlich tatsächlich. Also ich habe das irgendwie immer gemacht, aber ich hatte gar kein großes Bedürfnis, das anderen zu zeigen. Ich wollte, ja, es hatte ein bisschen ein komisches Verhältnis dazu, aber es war immer Teil von meinem Leben.
Und wann kam die Schriftstellerei ins Spiel? Also wann wurde das ernst?
Ich hatte schon immer, ich glaube, ich habe gerade so irgendwie die ersten drei deutschen Sätze, naja, nicht gelernt, aber so die ersten Texte geschrieben. Dann hatte ich angefangen, auch das schon an Verlage zu verschicken. Also ich habe auch eine lange Phase.
Kurze Texte oder ganze Romane?
Ich glaube, ich hatte auch Kurzgeschichten, alles Mögliche, Romananfänge. Ja. Viele Jahre habe ich das gemacht, dann habe ich wieder pausiert. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, es hat so einen Sprung gemacht. Also, und das war dann tatsächlich Scherbenpark, wo ich das Gefühl hatte, da entsteht eine Geschichte, die ist anders als das, was ich vorher gemacht habe.
Mhm.
Und damit könnte es klappen.
Und es klappte auch relativ schnell. Ja. Nachdem du hast ein Medizinstudium nochmal angefangen. Wie lange hast du das gemacht?
Ganz kurz, ein paar Semester. Ja.
Okay, dann aber Volontariat, glaube ich, bei der Zeitung war das.
Habe ich auch gemacht.
Darmstädter Echo und so. Mhm. Denn du musstest ja irgendeinen Beruf lernen, bevor du geschrieben hast.
So ist es, ja.
Und der Beruf war Redakteurin dann im Prinzip oder Journalistin.
Genau, ich habe ein Volontariat gemacht und habe auch kurz als Redakteurin gearbeitet.
Und dann kam sehr früh ein Kind.
Das war vorher schon da.
Oder mit 20 oder
genau,
so.
Genau, meine erste Tochter habe ich mit 20
Studium. Bekommen. Wie schwierig war die Zeit, das alles unter einen Hut zu bringen? Was haben die Eltern gesagt? Die machen, sich ja immer Sorgen um ihre Kinder.
Das sage ich jetzt nicht, was sie gesagt haben. Also meine Eltern sind sehr liebevolle, begeisterte Großeltern. Ich will nicht in ihrem Kopf gesteckt haben in dieser Zeit, in jener Zeit. Aber mit 20 sind Dinge leicht. Also es muss natürlich war es irgendwie schwierig auf eine Art, nehme ich an. Aber ich hatte da so ein Gefühl, das wird alles schon. Und mein Gott, so ein Kind, das ist ja klasse.
Wirklich?
Alles schon. Ich hatte null Ängste, Existenzängste, Versagensängste. Also ich habe jetzt so viel mehr.
Wirklich?
Ja.
Als ich damals studiert habe, da gab es ja auch Studentinnen, die hatten ein Kind und waren noch alleinerziehend. Und ich habe nur gedacht, wie machen die das? Wie machen die das? Also bemitleiden ist jetzt falsch. Auch Bewunderung natürlich, aber vor allem auch, wie viel schwerer haben die es jetzt gerade, dieses Studium durchzuziehen?
Ja.
Wenn du den ganzen Tag büffelst und die müssen sich ums Kind kümmern, da geht ja einfach schon rein mathematisch gesehen unglaublich viel Zeit verloren. Und die Zeit fehlt ja auch.
Die fehlt oft natürlich auch in der Freizeit. Also nicht, also Studium
sowieso,
aber auch, das sind dann Menschen, glaube ich. Und so ging es mir auch. Das Konzept der Freizeit war dann unbekannt. Also es ist entweder quasi Kind oder Studium oder Job. Und ich glaube, bis heute ist es so, dass ich nicht so richtig weiß, was ist eigentlich freie Zeit und was mache ich dann? Ich bin dann überfordert.
Ja, schreiben.
Kenne ich nicht. Schreiben, genau. Ich habe ja ein Hobby. Quasi.
Gut, Algebra. Ja. Algebra ist mein Hobby.
Algebra ist mein Hobby, genau. Das wär's.
Schriftsteller war im Prinzip Schriftstellerei ja dann der perfekte Job. Irgendwann neben den Kindern, obwohl ich mir auch dann.
Sowas von, ja.
Oder obwohl ich mir dann auch vorstelle, dass auch ganz oft die Zeit fehlt zum Schreiben. Vor allem abends muss man dann schreiben. Und bist du eine Eule oder eine Nachtigall?
Ich gehe gerne früh schlafen, stehe aber inzwischen auch gerne früh auf. Nee, da würde ich mich null drüber beklagen. Also es ist so ein Glück und so ein Luxus. Und bei mir ist es so, wenn ich an einer Geschichte dran bin, dann ist es eigentlich egal, wie wenig Zeit ich habe. Ich finde die dann schon. So, es ist eher, ich hatte mal Situationen, wo ich dann wirklich hatte, zum Beispiel eine Woche oder zwei, weiß gar nicht, wie das zustande gekommen war, wo ich dachte, so jetzt kann ich mich dran setzen, jetzt habe ich richtig Freiraum.
Mhm.
Gab es nicht oft, aber es gab es. Und dann lief es aber nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, also wenn diese zündende Idee irgendwie gerade mal nicht da ist, dann bringen dir auch die besten Voraussetzungen nichts.
Hm. Wie viele Romane, also fertig geschriebene Romane, hattest du schon verschickt, bevor dein Debütroman Scherbenpark dann ja sogar ein Bestseller wurde, der auch verfilmt wurde? Wie viele Romane hattest du vorher verschickt?
Ich
höre da gruselige Zahlen von anderen AutorInnen. Ja. Wirklich gruselige Zahlen. Bis zu 10 Romanen, die alle im Schublade liegen. Bis dann, oder, Quatsch, ich glaube, es waren so 3, 4, 5, aber 10 Jahre war so die durchschnittliche Zeit, bis ein Roman von einem Verlag genommen wurde.
Also ich habe ja vorhin erzählt, sehr früh angefangen, irgendwie furchtbare, selbstgeschriebene Sachen zu verschicken. Also bei mir wären es, glaube ich, länger als 10 Jahre.
Aber Kurzgeschichten sind natürlich schnell geschrieben, ein ganzer Roman.
Also ich glaube tatsächlich so einen ganzen Roman. Also ich hatte relativ viele Anfänge oder halbe Romane. Also so einen ganzen Roman hatte, also eine Romanlänge hatte ich, glaube ich, nicht.
Okay.
Vielleicht so Erzählungen. Mhm. Also ich hatte viele Seiten, ich habe die aber auch dann total mitleidslos weggeschmissen. Also ich kann mich dann auch teilweise nicht mehr erinnern, was das alles war.
Liegt nichts mehr im Keller.
Nein.
So, Scherbenpark, da geht es ja auch um Sascha, Familie Spätaussiedler. Es geht um einen Nazi, Neonazi in der Nähe ihres Hochhausghettos, den sie kennenlernt. Es geht darum, auch Vorurteile zu überwinden, Hass zu überwinden, denn er ist natürlich auch eher ziemlich doof. So, gerade die erste Geschichte, die ein Autor, eine Autorin dort rausbringt, kommt ja in der Regel irgendwo her. Was war es bei Scherbenpark?
Du meinst sozusagen, wie viel Persönliches und...
wo kam diese Geschichte her?
Die Geschichte, die kommt immer zu einem. Also es gab mehrere so vielleicht Impulse. Es gab einen ähnlichen Mordfall wie der im Roman eine Rolle spielt, in der Nähe meines Wohnortes. Und ich hatte sogar das Opfer, die getötete Frau, hatte ich sogar mal kennengelernt bei einer Gelegenheit. Das war sicher etwas, was einen Anstoß gegeben hat. Ansonsten habe ich eher das Gefühl, so die Figuren kommen dann zu einem und sagen irgendwie, schreib was über mich. Oder man kann ihnen eine Weile zugucken. Und natürlich kommt es oft auch aus bestimmten Dingen, die man erlebt hat, gesehen hat, etwas, was einen eingefangen hat für eine bestimmte Zeit. Und auf eine Art sind eigentlich alle Bücher auch sehr persönlich, egal wo sie spielen.
Na klar.
Natürlich. Ja, das sind Dinge, die einen, warum auch immer, ob erlebt, miterlebt, initiiert oder auch nur beobachtet, was einen bewegt und geprägt hat. So eine bestimmte Stimmung, in der man gelebt hat eine Weile. Aber es ist jetzt nicht so, dass bestimmte autobiografische Erlebnisse sagen, so jetzt muss ich aber. Also das ist etwas, was ich eigentlich am wenigsten spannend finde tatsächlich. Ja. Das, wo ich dann denke, es geht in Richtung Tagebuch oder, nee, also die Geschichte, und zwar eine, die von mir getrennt ist, die spielt die größere Rolle.
Ja. Aber gerade beim ersten Roman ist es eben häufig so, dass der irgendwie seinen Ursprung hatte dann.
Sagt
aber war bei
oft,
dir ja auch du hast ja quasi auch da jemanden kennengelernt, auch dem das Schicksal dann da passiert ist. Also da ist ja im Prinzip sowas vorhanden. Es kommen auch oft Großmütter. Kommen vor, besondere Großmütter auch, ne, in die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche. War, glaube ich, der zweite Roman dann. Ja. Dann gibt es die Rosalinda, die ihr Kind hässlich findet. Fand ich auch interessant, die ihr eigenes Kind hässlich findet. Ist das von der Natur überhaupt so vorgesehen?
Ja.
Geht das überhaupt im echten Leben?
Ich denke natürlich. Also sind
die Natur macht das doch immer so, dass man sein eigenes Kind immer schön findet.
Immer schön findet.
Und später erst, wenn man so alte Babyfotos sieht, dann denkt man, oh, wie hässlich war mein Kind. Wie schön ist es heute, aber wie hässlich war es als Baby? Habe ich das nicht gesehen?
Ja, das sind alles sehr gute Fragen. Ich glaube, man kann durchaus auch sagen, also ich habe natürlich alles nur wunderschöne Kinder. Ich glaube aber grundsätzlich kann man sagen, dass man sieht, das ist sehr, sehr, sehr schön für mich. Vielleicht nicht für andere. Und ich glaube, auch als Mutter kann man den Punkt irgendwann erreichen. Vielleicht eventuell auch früh. Ich weiß nicht. Und ich meine, wenn ein Baby natürlich ganz frisch da ist, dann ist man auch in so einem Rausch und sieht die Dinge anders. Abgesehen davon, die Mutter, die da spricht, die macht auch andere Dinge, die andere Menschen hoffentlich nicht so oft machen. Die ist ja furchtbar auf eine Art.
Ja, eine furchtbare Großmutter. Es gibt dann auch noch die Babadunja, natürlich Babadunjas letzte Liebe. Das ist die Großmutter, die auch ins Sperrgebiet Tschernobyl,
die nette Großmutter.
Wieder zurückkehrt, obwohl es da gefährlich ist. Aber es ist ihre Heimat und sie hat sich mit der Sterblichkeit einfach abgefunden. Sie hat das akzeptiert. das war auch wieder eine Großmutter. Wie waren denn deine Großmütter? Also was waren das so? Ich meine, die russische Großmutter zum Beispiel, das ist immer so ein Begriff. Also die packen die Kinder immer in 10 Schichten ein und die kümmern sich und die sind so überbehütend. Das ist so ein klassisches Bild, genauso wie die russische Eislaufmutter, ja, die ihr Kind zur Höchstleistung treiben soll. Was ist dran an den russischen Babuschkas oder so? So heißen die doch, oder? Babuschkas?
Babuschka, ja, Babuschka. Genau. Das ist das russische Wort für Großmutter. Also wie Babuschka. Bei allen Klischees ist leider oft sehr, sehr viel dran. Okay. Ich habe ja über sehr, sehr böse Großmütter mehrmals geschrieben, weil es beim Schreiben natürlich mehr Spaß macht. Ich habe selber sehr viel Liebe, aber auch sehr viel Temperament erlebt und habe sehr, 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 sehr viel Bewunderung. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so gefragt werde, warum schreibst du über Großmütter, weil ich dann so das Gefühl habe, es ist so ungewöhnlich, ist es das wirklich? Ich denke jedes Mal, worüber soll man sonst schreiben?
Na gut, die haben halt immer viel zu erzählen.
Die haben viel zu erzählen. Es ist, ich finde das so spannend. Und auch in unserer Zeit, also jetzt das aktuelle Buch Pi mal Daumen, auch da ist eine Großmutter, aber sie ist 53. Ja. Ja? Also sie ist keine alte Großmutter, überhaupt nicht. Und ich wundere mich eher so, warum ist es ungewöhnlich? Ich meine, wie viel kann man dann über Frauen in ihren 30ern schreiben, die Menschen mitten in der Ehekrise, die dann viel jünger sind? Also das ist dann eher was, wo ich denke so, okay, ist jetzt nicht mein Stoff.
Ja, aber wer bemerkt das mit den Großmüttern? Kommt das vom Verlag unter Umständen? Dass die einfach mal sagen, also wir haben ja eine bestimmte Zielgruppe, die wir gerne haben würden und so weiter. Könntest du etwas weniger über Großmütter schreiben?
Das hat zum Glück noch keiner tatsächlich gefragt. Es sind oft, ich glaube, das sind Interviews, Gespräche oder auch Rezensionen, wo das so hervorgehoben wird, wo ich dann eher denke, oh Gott, kann ich schon wieder über eine Großmutter schreiben? Ja. Denke ich, ja klar, ich könnte noch 100 Bücher und die sind alle so unterschiedlich.
Aber weil du auch so besondere Großmütter gehabt hast?
Natürlich, natürlich, aber ja. Wer nicht?
Was war typisch zum Beispiel für eine deiner Großmütter?
Die sind ja auch in sich schon extrem unterschiedlich. Eine lebt zum Glück noch, ist extrem zupackend und hat eine unfassbare Energie und Fähigkeit, Menschen um sie herum auch sozusagen zu sagen, auf eine Art zu beeinflussen oder auch um sich zu scharen und hat auch hat eine super prägnante Ausdrucksweise und einen sehr schwarzen Humor. Das ist das, was ich zum Beispiel auch sehr liebe. Und da muss ich aber auch sagen, ich dachte auch, das sind so russische oder osteuropäische Großmütter und gerade diese bösen Großmütter, über die ich geschrieben habe, die kamen teilweise, wenn ich auf Lesungen unterwegs war, sag mal so Bayern, da kamen so viele Menschen dann zu mir und sagten, es ist ja wie meine Oma. Und dann ist so, wie, echt? Auch hier, auch bei Ihnen. Da habe ich auch gemerkt, auch ich muss so raus aus meiner eigenen Schublade und denken, also ist es vielleicht eine Generationenfrage, vielleicht eine bestimmte Zeit, die Menschen auch aus unterschiedlichen Ländern erlebt haben. Also natürlich irgendwie harte Nachkriegs- etc. Zeiten und Generationen. Das verbindet einen dann doch mehr, als man denkt.
An welche Situation denkst du gerade, wenn du auch für so von deiner Großmutter die schwarzen Humor hat, den du ja auch liebst und den wir auch in deinen Büchern wiederfinden und so. An was denkst du da gerade?
Ja, ich würde jetzt gerne, mir fällt natürlich nie was ein, wenn man das braucht. Einfach wahnsinnig viele Sprüche, die aber leider auch schon unübersetzbar sind. Da ist so viel Sprachwitz drin und dem weine ich so ein bisschen nach, dass man den tatsächlich so schwer übertragen kann. War ganz, ganz viele Kommentare. Da muss ich, glaube ich, leider mit einem konkreten Beispiel tatsächlich passen. Das tut mir leid.
Ich frage mich gerade, ob ein Satz vielleicht sogar von einer deiner Großmüttern stattfindet, wenn das Kind nämlich sagt, mir ist langweilig oder so. Und dann kommt der Satz, über den ich mich auch sehr amüsiert habe, nur langweiligen Kindern ist langweilig.
Nee, den habe ich tatsächlich, ich glaube, den habe ich von einem deutschen Freund und einem sehr lieben Familienvater zum ersten Mal gehört. Und übernommen und verwendet und wurde so viel gehasst von so vielen Kindern.
Du hast ihn dann auch aktiv eingesetzt?
Sehr aktiv, ja.
Mir ist langweilig, nur langweiligen Kindern ist langweilig. Genau, ja. Oh, was macht das mit dem Selbstbewusstsein eines Kindes?
Das ist natürlich zerstört.
Zerstörst du eine kleine Seele.
Ja, ich habe es auch Gästen von Freunden von meinen Kindern gesagt. Schlimme Sachen. Haben die alles ausgehalten?
Alina, Pi mal Daumen. Das ist der neue Roman. Wir haben so einen kleinen interessanten Einblick in die Mathematik auch wieder bekommen. Die Welt der Mathematik ist ja der Hintergrund einfach zu dieser Begegnung zwischen deinen beiden Protagonisten. Und ja, man hat so richtig Lust. bekommen.
Mathe zu studieren?
Ja, ich als nächstes, ja, kurioserweise ja.
Ja?
Und vor allem, weil du auch gesagt hast, diese Schulmathematik ist ja auch so ewig langweilig und es gibt da so viel anderes Spannendes.
Ja.
Und siehst du, ich habe jetzt Lust auf das andere Spannende.
Vielleicht in so eine Art Sommeruni oder so. Es gibt ja so Schnittformen, die sehr bereichernd sein können. Das freut mich sehr, dann habe ich erreicht, was ich wollte.
Du hast auf Lehramt studiert. Könntest du im nächsten Sommer diese kleine Sommeruni machen? Ich würde mich gerade anmelden.
Aus guten Gründen wieder aufgehört. Genau.
Pi mal Daumen heißt dieses Buch. Dann ganz herzlichen Dank für heute.
Ich habe zu danken.
Und bis die Tage wieder.
Ja, tschüss.
Talk mit Thies.
Hey, Kunstverbrechen, der True-Crime-Podcast aus der Kunstwelt ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freuds Bacon-Porträt ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das finde ich das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Können wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden?
In der ARD-Audiothek.
Alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.